Unser Predigtthema heute ist der große Kampf zwischen Licht und Finsternis, wie ihn uns die Bibel schildert, von den Anfängen im Himmel und dem endgültigen Sieg der Sache Gottes bei der Wiederkunft Jesu auf unsere Erde, die wir, denke ich, bald erwarten dürfen. Wir Menschen meiden in der Regel Auseinandersetzungen und lieben auch keine Veränderungen in unserem Leben. Wir schätzen eher das Gewohnte und Bekannte. Diese menschliche Haltung erschwert es manchmal Gott in seiner Arbeit an uns und spielt dem Teufel in die Hand. Wie meine ich das? Schon in der ersten Verheißung Jesu an uns Menschen noch im Paradies, als er zu Adam und Eva zum ersten Mal über unsere Erlösung sprach, heißt es: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, gemeint war die Schlange oder der Teufel, und der Frau, gemeint ist die Gemeinde, also die Gläubigen. Zwischen beiden gibt es also Feindschaft und damit auch Auseinandersetzungen, die wir eigentlich gar nicht so gern mögen. Immer dann, wenn der Heilige Geist den Samen des Wortes Gottes in unseren Herzen aufgehen lässt, bekommen wir ein Bewusstsein für die Scheußlichkeit der Sünde. Das bedeutet dann Kampf und fordert von uns eine Entscheidung. Entweder so weitermachen und möglichst alles verdrängen und vergessen, das tun leider so die meisten Menschen, oder wir akzeptieren diese Erkenntnis, die der Heilige Geist uns offenbart, und nehmen Jesus als unseren Heiland und neuen Herrn unseres Lebens auf und bejahen eine Veränderung unseres Lebens, so wie Gott sie will. Ich las kürzlich von einer Erhebung unserer Kirche in den Vereinigten Staaten, wo innerhalb eines Verbandes das Leben von 1200 neu getauften Gemeindegliedern untersucht wurde. Immerhin eine ziemlich große Zahl. Mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass 90% die Entscheidung für Jesus und für die Taufe mitten aus einer akuten Lebenskrise gefällt hatten. Also Krisen können auch etwas Positives bewirken, wenn wir uns richtig entscheiden. Unsere Predigt heute handelt von dem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis, in dessen Spannungsfeld auch unser aller Leben verläuft und von uns immer wieder von Neuem eine Entscheidung verlangt. Den biblischen Leittext zu dieser Predigt lesen wir in Johannes 17, also dort, wo das hohe priesterliche Gebet Jesu für uns aufgezeichnet ist. Ich lese aus Johannes 17 den Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, betet Jesus zu seinem Vater, und vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Jesus offenbart uns hier den zentralen Grund, weshalb er als die zweite Person der Gottheit Mensch wurde und auf unsere Erde kam. Ich habe vollendet das Werk, das du mir gegeben hast. Wir meinen immer, dass Jesus vor allem und in erster Linie deshalb kam, um uns, also dem in Sünde gefallenen Menschengeschlecht, Erlösung und Versöhnung zu bringen. Das ist sicher auch richtig. Aber ein noch wichtigerer Grund für die Menschwerdung Jesu war es, die Liebe seines Vaters zu offenbaren. Und zwar vor dem ganzen Universum. Daran dachte wohl Jesus, als er betete: Ich habe dich verherrlicht auf Erden und vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Das sagte Jesus noch vor dem Kreuz und nicht nach dem Kreuz. Ich finde das schon bemerkenswert, denn das hohe priesterliche Gebet betet Jesus kurz vor dem Kreuz. Und doch betet Jesus, also vor dem Kreuz, ich habe vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, in der Offenbarung der Liebe seines Vaters. Als Jesus damals Mensch wurde, war es genauso finster und trübe in der Welt wie heute. Keiner wusste im Grunde, wie Gott wirklich ist. Alle Völker außer Israel lebten mit ihren vielen heidnischen Göttern, die in der Vorstellung der Menschen meist grausam. Grausam waren und deren Zorn die Menschen durch Opfer und nicht selten durch Menschenopfer zu besänftigen suchten. Viele waren zur Zeit Jesu der Religion überdrüssig, weil sie ihnen nichts mehr geben konnte, genauso wie heute. In Israel gab es zwar den Tempel Gottes, es gab den Sabbat, die Tora, die täglichen Gottesdienste und Jahresfeste, die alle noch an den wahren Heilsweg erinnern sollten, aber es fehlte das Wesentliche, die Liebe. Das warme Licht der Barmherzigkeit Gottes war auch in Israel dem auserwählten Volk damals fast erloschen. Die israelitischen Gottesdienste waren weitgehend zur kalten Form erstarrt. Und die Religion wurde als eine reine Gesetzesreligion mit Hunderten von Geboten und Verboten praktiziert, die den Gläubigen wie ein schweres Joch auflastete, ohne ihnen Freude und Erlösungsgewissheit zu geben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Auch darum betet Jesus im hohen priesterlichen Gebet. Gott zu erkennen bedeutet aber, ihn zu lieben. Doch in einer formalen Religion ohne persönliche Gottesbeziehung ist das schwer, Gott zu lieben. Dem Feind Gottes war es schon damals gelungen, das Wesen Gottes völlig falsch darzustellen. Ein gerechter, okay, aber unbarmherziger Gott, der nur darauf achtet, dass wir Menschen einen Fehler machen, um uns dann hart dafür zu strafen. Durch eine solche Falschdarstellung kann der Teufel uns Menschen leicht von Gott trennen. Einen rächenden Gott werden wir nicht lieben, allenfalls fürchten. Schon im Paradies erreichte der Teufel bei Eva erst sein Ziel, als er sie veranlassen konnte, Gott zu misstrauen. Die Schlange stellte das Gebot Gottes, dass sie nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen sollten, so dar, dass Gott verhindern wollte, dass ihnen die Augen aufgehen und sie wie Gott werden können. Der Teufel projiziert gerne seine eigene Ungerechtigkeit und Grausamkeit auf Gott und stellt Gott in den Religionen den Menschen so dar, dass die Menschen Gott meiden oder in ständiger Angst vor ihm leben. Als Jesus mit seinen Jüngern einmal durch Samarien zog und die Samariter ihnen unfreundlich begegneten, machte Jakobus und Johannes den Vorschlag: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und verzehre sie alle, so wie Elia tat. Jesus blickte sie nur traurig an und erwiderte: Des Menschensohn ist nicht gekommen, Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Gottes Weg ist immer der Weg der Liebe und nie der des Zwangs oder der Gewalt. Weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die jemand zur Umkehr bringt? Leider zeigt die Menschheitsgeschichte meist ein ganz anderes Bild. Religion war nicht selten ein Instrument der Macht der herrschenden Klasse. Selbst im Christentum hat die mittelalterliche päpstliche Kirche unvorstellbare Gräueltaten gegen Andersgläubige im Namen Gottes verübt. Menschen für das Reich Gottes zu begeistern, war immer die zunächst ihr Vertrauen zu gewinnen. Durch eine liebevolle Anteilnahme an ihrem Leben, an ihren Sorgen, an ihren Problemen und sie dann einzuladen, folge mir nach. Und nie unter Anwendung von Zwang oder Gewalt. Gottes 10 Gebote, also das Grundgesetz seines Reiches, beginnen ja auch nicht mit du sollst und du sollst nicht, sondern vielmehr mit dem Liebesangebot der Erlösung und der Versöhnung. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Ägypten steht in der Bibel immer für Sklaverei und Gebundenheit an die Sünde, aus der Gott uns alle befreien will. Nicht Religion, nicht Frömmigkeit machen einen Menschen zum Kind Gottes oder Bürger seines Reiches, so wie es uns leider bis heute die meisten Kirchen dieser Welt lehren, fälschlicherweise, sondern sein großartiges Angebot uns eine Herzensveränderung und eine geistliche Neugeburt zu schenken. Wie Jesus das dem großen jüdischen Theologen Nikodemus sagen musste, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann er das Reich Gottes nicht sehen, geschweige denn reinkommen. Schon damals reagierte Nikodemus unwillig und geradezu verärgert, als Jesus ihm, dem bekannten Schriftgelehrten und Pharisäer, seinen Glauben an eine religiöse Werkgerechtigkeit nehmen musste, die im Grunde völlig wertlos ist, jedenfalls vor Gott. Der größte Teil der Menschheit bis heute möchte entweder durch Werke oder mit der Beibehaltung und Fortsetzung ihres alten Lebens erlöst werden. Das heißt, in ihren Sünden, aber nicht von ihren Sünden. Herr Doktor, geben Sie mir eine Pille, damit meine Schmerzen aufhören. Aber bitte sagen Sie mir nicht, dass ich mein Leben ändern soll. Gottes Wort sagt uns klipp und klar, dass das so nicht geht. Warum nicht, fragen wir uns. Frömmigkeit ist doch was Gutes. Und die Beachtung der Gebote Gottes, einschließlich des Sabbatgebotes, und das noch verbunden mit dem anständigen Leben, das muss doch ausreichen, auch vor Gott. Vielleicht ja. Wenn da nicht Gottes Urteil über uns Menschen wäre, es lautet, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Das gilt auch für religiöse und fromme Menschen. Denn das sagte Gott schon kurz nach der Sündflut zu wem? Zu Noah. Und bis heute hat sich da nicht viel geändert. Die Sünde hat uns alle Gott entfremdet. Die Bibel erklärt Sünde als Übertretung des Gesetzes Gottes. Gemeint ist das göttliche Gesetz der Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu unserem Nächsten. Unser Ego nimmt sich gerne das Recht heraus, hin und wieder davon abzuweichen. Einfach, weil wir unsere eigenen Wünsche und Neigungen als wichtiger ansehen. Oder weil wir meinen, unser verletztes Ego zu schützen oder zu verteidigen. Warum soll ich gerade meinen Feind lieben und ich ihm lieber eins auswischen, wenn ich kann? Eine solche Einstellung ist uns noch immer viel vertrauter. Alle Probleme unter uns Menschen ob in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde oder auch unter den Völkern, haben immer dieselbe Ursache. Trotz vieler völkerrechtlicher Verträge, sicher in guter Absicht geschlossen wie heute, oder Eheverträge oder auch die Gemeindeordnung oder letztlich auch die von Gott einmal auf zwei Steintafeln aufgeschriebenen 10 Gebote. Gott weiß, wo unser wirkliches Problem liegt. Egal, ob in der Familie, in der Gemeinde oder unter den Völkern der Erde. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Das ist unser eigentliches Problem. Und zwar bei jedem Menschen auf dieser Erde, ohne Ausnahme. Genau hier an der Wurzel allen Übels setzt Gottes Heilsplan an. Dazu kam Christus als Mensch auf unsere Erde, um in uns das verloren gegangene Wesen Gottes wieder aufzurichten. Denn so wurden wir einmal erschaffen. Lasset uns Menschen machen ein Bild, was uns gleich sei. Wir sind zum Gegenüber Gottes erschaffen. Wir brauchen die persönliche Verbindung mit Gott zur Quelle unseres Lebens und letztlich unseres Glücks. Nicht Religion oder fromme Werke, diese sind nur ein menschliches Alibi für einen falschen Heilsweg, den der Gegenspieler Gottes erfunden hat, um uns zu täuschen. Irgendwann, ihr Lieben, ist noch vor der Erschaffung unserer Erde im Himmel ein Unfall passiert. So schildert uns das die Bibel. Luzifer, das höchste von Gott erschaffene Wesen, meinte sich das Recht herausnehmen zu können, von Gott unabhängig zu sein und die Gesetze Gottes außer Kraft zu setzen. Er meinte, Engel Gottes brauchen keine Gesetze. Er war schließlich der größte, der mächtigste und der strahlendste Engel, ein Engelfürst, der Führer der gesamten Engelwelt. Hesekiel schreibt über Luzifer, du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, also Engelfürst. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. In diesem mächtigen Engelfürsten begann das Problem, und zwar noch im Himmel, also der Unfall, von dem die Bibel spricht. Jesaja ergänzt die Beschreibung über Luzifers Fall mit den Worten: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken, ich will gleich sein dem Allerhöchsten, ich will sein wie Gott. Da Gott keinen Zwang auf seine Geschöpfe ausübt, wie wir oft, mag der Prozess der Rebellion Luzifers gegen Gottes Gesetz, sein Reich mit Liebe und Barmherzigkeit zu führen, lange gedauert haben. Wir wissen es ja nicht, weil es ja vor der Erschaffung unserer Erde war. Da es im Himmel Sünde und Auflehnung oder Übertretung des Gesetzes Gottes bisher nie gegeben hat, wusste am Anfang niemand, auch Luzifer nicht, wohin ihn seine Rebellion gegen Gottes Gesetz führen würde. Lange Zeit kaschierte Luzifer zudem seine Auflehnung gegen Gott mit der äußerlich zur Schau getragenen Absicht, die Regierung des Reiches Gottes verbessern zu wollen und damit den Engeln und Bewohnern des Universums zu dienen. Er trat also als ein Reformator, als ein Weltverbesserer auf. Nur so ist es zu erklären, dass es Luzifer schließlich gelang, durch Täuschung sogar ein Drittel der Engelwelt für seine Sache zu gewinnen und sie Gott abspenstig zu machen. Ein Drittel der Engel entschieden sich mit Luzifer gegen Gott. Wenn wir uns dieses Ausmaß einmal vorstellen, und das alles geschah im Himmel, in der Gegenwart Gottes, schließlich gab es Streit und Krieg im Himmel. Im Himmel. Das war vor der Erschaffung unserer Erde. Johannes berichtet im Kapitel 12 der Offenbarung darüber. Und es entbrannte ein Kampf oder ein Krieg im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde hinausgeworfen, schreibt Johannes, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel, immerhin ein Drittel aller Engel, wurden mit ihm dahin geworfen. Mit diesem gefallenen Engelfürsten begannen nun die Probleme auch auf unserer Erde bis heute. Wenn auch noch zwei Drittel der Engelwelt Gott treu blieb, so blieb auch bei denen, die Gott weiter dienten, noch lange Zeit eine Unsicherheit über den schließlichen Ausgang dieses Streites, der da im Himmel begann und den niemand so richtig verstand. Denn so etwas hatte es ja noch nie vorher gegeben. Deshalb schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, denn wir sind ein Schauspiel geworden den Welten, also dem ganzen Universum, den Engeln und den Menschen. Die Menschwerdung Jesu mit dem Kreuz von Golgatha als dem alles überragenden Zeichen der Liebe und Barmherzigkeit Gottes und letztlich auch unsere ganze Menschheitsgeschichte, die im Grunde immer mit dem Widerstreit zwischen Gut und Böse zusammenhängt, dient dazu, dem ganzen Universum, den Engeln und den Menschen zu zeigen, dass Luzifer ein Lügner und ein Betrüger ist. Und dass Gottes Gesetz, sein Reich durch Liebe und Barmherzigkeit zu regieren, der bessere Weg ist. Bis zum Kreuz war das auch den Bewohnern im Himmel nicht klar. Heute ist das anders. Heute würde niemand mehr im Himmel Luzifer folgen, denn er hat sein wahres Gesicht längst offenbart. Deshalb nennt Jesus ihn einen Lügner und Mörder. Im Blick auf das baldige Ende unserer Weltzeit der Sünde und Auflehnung gegen Gottes Gesetz der Liebe, in die uns dieser gefallene Engelfürst Luzifer alle mit hineingezogen hat, lässt Gott uns durch den Propheten Nahum mitteilen, es wird das Unglück, das heißt, das Unglück der Sünde nicht ein zweites Mal kommen. Das heißt, es wird nicht nochmal so etwas geschehen und die Ewigkeit stören. Das sagt Gottes Wort uns zu. Wir wissen seit der Entsiegelung des Buches Daniel, Anfang des 19. Jahrhunderts, dass seit 1844, also schon seit über 170 Jahren, die erste Phase des Endgerichtes mit dem großen Untersuchungsgericht über die Gläubigen im Himmel andauert. So wie Petrus es schreibt, es ist Zeit, dass anfange das Gericht am Hause Gottes, das heißt an der Gemeinde, an den Gläubigen. Daniel schreibt in Kapitel 7, das Gericht wurde gehalten und die Bücher des Lebens wurden aufgetan. Im Buch des Lebens stehen bekanntlich die Namen der Gläubigen. Also in diesem Gericht im Himmel geht es um das Leben der Gläubigen. Und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und weiter berichtet uns der Prophet Daniel, und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Jesus Christus als unser Richter und Fürsprecher. Bis der kam, der uralt war und rechtschaffte den Heiligen des Höchsten und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen, ergänzt Daniel seinen Bericht über das Ende des Untersuchungsgerichtes im Himmel in Daniel 7 und bestätigt damit den endgültigen Sieg der Sache Gottes mit all denen, die Christus vertraut haben. Alle, die auf der Seite Jesu stehen, werden den Sieg davontragen und wieder ewiges Leben empfangen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. In dieser Zeit leben wir heute, wo das, was Daniel uns schildert, im Himmel geschieht, also in der Stunde des Gerichts, wo Jesus mit seiner Gerechtigkeit für uns eintritt, was heute leider niemand mehr verkündigt, außer unserer kleinen Kirche. Niemand. Gott will unsere Weltzeit der Sünde zum Abschluss bringen und will sein Reich und seine Macht auch auf unserer Erde wieder an sich nehmen, die so lange in fremden Händen war. Und will seine Nachfolger zu sich nehmen. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. So beendet Jesus sein hohepriesterliches Gebet. In Offenbarung 11 sieht Johannes im Paralleltext zu Daniel 7 unter dem Symbol der siebten Posaune, gemeint ist auch hier unsere Zeit, in der wir leben, eine große Bewegung im Himmel. Er schreibt, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und in Vers 17 heißt es, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du hast an dich genommen deine große Macht und herrschest wieder. Christus ist also dabei, seine Herrschaft wieder an sich zu nehmen, die er so lange abgelegt hat, weil er unser Mittler ist. Mit der Entstehung der Adventsbewegung Anfang des 19. Jahrhunderts lässt Gott sein ewiges Evangelium im Rahmen der dreifachen Engelsbotschaft mit der Stunde des Gerichts und der Aufforderung, den Schöpfergott anzubeten und den Sabbat zu heiligen, allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern verkündigen. Gott bereitet dadurch offensichtlich in aller Stille eine Gemeinde auf der ganzen Welt quer durch alle Völker und alle Religionen vor, die bereit ist, in Treue ihm zu folgen. Unabhängig von all den Täuschungen, Verführungen und reizvollen Angeboten dieser Welt. Gott sammelt zurzeit seine letzte Gemeinde auf unserer Erde, durch die er sich einmal verherrlichen will, so wie Jesus seinen Vater verherrlicht hat. Es sagte einmal jemand, und mir ist das nicht mehr aus der Erinnerung gewichen, wenn Gott dich ansieht und mich ansieht, dann möchte er etwas von sich selbst, von seinem Wesen an dir und an mir finden. In Offenbarung 14 wird uns diese Gemeinde, die Gott vorbereitet, in Vers 12 geschildert. Hier ist Geduld der Heiligen, hier ist Standhaftigkeit der Heiligen, hier sind die da festhalten an Gottes Geboten, einschließlich des Sabbatgebotes und am Glauben Jesu. Es sind Menschen, die ihr ganzes Leben, Leib, Seele, Geist und auch ihren Willen bedingungslos Jesus als Herrn ihres Lebens übergeben haben und durch das wunderbare Wirken des Heiligen Geistes nach und nach in das Wesen der Liebe hineingewachsen sind. Mit Abschluss des Untersuchungsgerichtes über die Gläubigen im Himmel, den wir bald erwarten, und dem damit verbundenen Ende der Gnadenzeit wird Jesus diese Menschen nach Offenbarung 7 versiegeln und sie dadurch unantastbar machen für das Böse, damit sie sieghaft den letzten Konflikt zwischen Gut und Böse auf unserer Erde bestehen können. So schildert uns das prophetische Wort. Um uns eine noch größere Zuversicht und Sicherheit über den endgültigen Sieg des Glaubens und der Treue zu Gott und zu seinem Wort zu geben, darf Johannes diese Schar unter dem Symbol der 144.000 an der Seite Jesu auf dem Berg Zion stehen sehen. Sie sind unversehrt, wie die drei Freunde Daniels nach dem Feuerofen Nebukadnezars. Diese alte Geschichte der Treue der drei Freunde Daniels, die nicht bereit waren, das Standbild Nebukadnezars anzubeten, ist nur ein Sinnbild für die letzte Gemeinde Jesu, die auch nicht bereit sein wird, in eine falsche Anbetung einzuwilligen, zu der man uns eines Tages alle zwingen wird. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, schreibt Johannes in Offenbarung 14, und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihrer Stirn. Sie tragen den Namen des Lammes und des Vaters an ihren Stirn. Das bedeutet, dass sie durch die wunderbare Gnade das Wesen Gottes wieder in sich tragen. So wie es am Anfang bei der Erschaffung von uns Menschen einmal war, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, dass so etwas möglich sein wird, bestätigt uns Jesus durch den Propheten Hesekiel. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Menschen, Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Nicht nur reden. Nicht wir sollen das tun oder können das tun. Jesus sagt dreimal: Ich will es tun. Gehören ihr Lieben, an denen Gott dieses Werk tun kann durch den Heiligen Geist, hier und heute in unserem Leben. Das ist mein Wunsch und Gebet für uns alle. Amen.